Im zweiten Teil der Predigt geht es, jetzt nochmal auf die Übersicht zurückzukommen von diesen Phasen, um diesen zweiten Teil von der vierten Phase, nämlich die Wand. Und ich habe vorher schon so immer wieder so Kommentare gehört, ich bin auf die Wand gespannt und so weiter. Und das war irgendwie so das Interessanteste, für viele der interessanteste oder vielleicht faszinierendste Teil dieser Reise. Und während in der vierten Phase diese Reise nach innen Menschen so in gewisser Weise auf dem Rückzug sind. Und für andere ist das oftmals eine Irritation. Das sind Leute, die haben dich im Glauben vorangebracht und plötzlich hörst du so wenig von ihnen oder du spürst so wenig von ihnen. Sie haben dich nach vorne geschoben und sie haben für dich gekämpft, haben mit dir gebetet und so weiter. Und plötzlich hast du das Gefühl, wo sind sie? Was ist? Ah, da fehlt so ein bisschen was. Und das ist so kennzeichnend für die Reise nach innen. Aber die Wand ist aus meiner Sicht noch ein bisschen anderes Kaliber. Erstmal vorneweg, die Wand ist es ist ein heiliger Moment, es ist eine Einladung. Und es ist nicht nur ein Moment im Sinne von 5 Minuten, es kann echt viel, viel länger dauern. Aber es ist etwas Heiliges, es ist super individuell, es ist von Gott geformt. Und es ist nichts, was man sich selber aussucht. Es ruft dich auf deiner Reise nach mehr Hingabe, als du für machbar gehalten hast, als das, was du bisher vielleicht bereit warst, dir einzugestehen. Und es ist ein Ort der Heilung, wenn du bereit bist, das zu verdauen. Dann kann es ein Ort der Heilung sein. Und während dieser Phase brauchst du richtig viel Mitgefühl mit dir selbst und mit anderen Menschen, die an der Stelle sind. Es gibt keine Wand ohne den Start der Reise nach innen. Die Wand ist oftmals noch eine Steigerung von dieser Reise nach innen, die man begonnen hat. Und um sich das so ein bisschen besser vorzustellen, was bedeutet das, vor der Wand zu sein? Ich mag es, wenn man sich Sachen so ein bisschen aufteilt und sie mehr greifen kann. Wie sieht diese Wand im Glauben aus? Kommt die schnell? Kommt die langsam? Was macht man da? Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Will ich das so ein bisschen aufdröseln? Es gibt so ich sag mal, drei Momente. Das ist dieser Moment, wo man merkt, okay, da kommt irgendwas oder es kommt was auf mich zu, wo man sich der Wand nähert. Und dann kommt der Moment, wo du da bist. Was machst du dann? Wo man so, der Schritt ist da an der Stelle, die Wand zu umarmen. Das klingt seltsam, aber ihr werdet dann sehen, was ich damit meine. Und als dritter Schritt, das ist dann sozusagen schon hinter der Wand, sie wieder loszulassen, damit das nicht so ein Lebensmuster wird. Zuerst mal dieser Part, sich der Wand zu nähern. Und es gibt tatsächlich so Zeichen, wo man das Gefühl hat, hey, Gott lädt mich jetzt ein in diese Situation. Und das können zum Beispiel wiederholte Schwierigkeiten sein. Immer mit demselben Muster oder mit demselben Problem, in dem du dein Leben konfrontiert bist. Und das scheint aber jetzt in dem Moment so richtig schwer und unlösbar zu sein. Während vorhin auf der Folie noch so eine Tür war, auch wenn das rundherum bröselt, gibt es jetzt keine Tür mehr. Jetzt ist einfach nur noch Wand da, wie hier rechts dargestellt. Es ist eine Mauer einfach da und du weißt nicht, wie hoch die ist, du weißt nicht, wie breit die ist, du siehst weder Tür noch Fenster oder irgendeinen anderen Ausweg. Und das kann so eine richtig fette geistliche Krise sein oder eine chronische Geschichte innerhalb der Familie. Das können eigene Abhängigkeiten sein, Abhängigkeiten von anderen. Und ihr merkt, das ist nicht unbedingt ein externer Auslöser, sondern die Wand hat das damit zu tun, wie ich innen als Mensch darauf reagiere, auf das, was um mich herum geschieht. Während die Reise nach innen, die ist von einem externen Trigger ausgelöst, von einem externen Ereignis, ist diese Wand etwas, wie ich intern, wie ich als Mensch damit umgehe. Und das können auch körperliche Symptome sein. Zum Beispiel, dass aus jeder Erkältung eine Nebenhöhleninfektion wird. Dass aus einer kleinen Krankheit immer mehr wird und dass man in Verbindung bringen kann zwischen meiner seelischen Gesundheit und einer körperlichen Krankheit. Dass es immer das eine das andere nach sich zieht und man aus der Bahn gehauen wird. Das kann Verbindungen zu anderen Lebensbereichen haben, zu Familie, zu Beziehungen. Man entdeckt vielleicht negative Muster innerhalb der Familie oder innerhalb der Eltern, des Vaters und dann, die man nie gemocht hat. Und plötzlich entdeckt man, ich bin ja genauso. Das setzt sich in mir fort. Ich wollte immer anders sein. Ich weiß viel mehr, habe viel mehr Hintergründe, aber es steckt irgendwie in den Genen drinnen. Oder wie die Mutter, du wolltest nie so sein, wolltest dich lösen und stellst plötzlich fest, es steckt so tief drin. Ich wollte eigentlich anders sein und komme aber selbst dort nicht raus und wiederhole das Muster. Und es passiert, dass ich mich plötzlich ja in meine nächste Generation hinein investiere und die Gefahr besteht, das setzt sich fort, was ich eigentlich gar nicht will. Vielleicht merkst du, ich bin in einseitigen Beziehungen drin. Ich bin in Konstellationen, wo ich den Eindruck habe, ich bin immer nur am Geben. Ich opfere mich immer nur auf für andere. Oder andere nutzen mich aus oder ich nutze andere aus. Und es ist sowas Einseitiges, vielleicht sogar Toxisches. Oder du übernimmst immer nur Verantwortung für andere. Du springst in die Bresche und es ist so eine einseitige Geschichte. Du rettest andere, du kümmerst dich um etwas, was repariert werden muss und springst für andere ein. Und es funktioniert aber nicht. Und es scheint aber jetzt an diesem Punkt noch schwerer zu sein. Vorher konntest du mit mehr Einsatz das Ganze noch kitten. Und du konntest das für dich lösen. Aber jetzt scheint es schwer zu sein und es gibt kein vertrautes Terrain, auf das du dich wirklich zurückziehen kannst. Du steckst mittendrin. Und das kann ein Zeichen sein, dass eine Wunde oder eine Verletzung oder ein Schmerz einfach zu groß ist, um sich dem zu nähern. Und es tut einfach schon außen herum so richtig weh. Und der Wand zu begegnen, das braucht einfach richtig viel Mut. Das braucht Mut und so eine innere Kraft, ich will das. Und während du bei dieser Reise nach innen allein oftmals unterwegs bist, wie das bei Saulus der Fall war, der dann so Zeit braucht, ich muss das sortieren, gut, dann kommen noch andere Leute ins Spiel, die ihm helfen, ist es bei der Wand anders, dort brauchst du andere Menschen. Da brauchst du Menschen um dich herum, die dich unterstützen, Vertraute, freundliche Freunde, geistliche Wegbegleiter, Seelsorge, vielleicht therapeutischen Seelsorge, der dir hilft, den einen oder anderen Schmerz zu überwinden. Und viele haben unterschiedlich über diese Phase an der Wand geschrieben. Vielleicht habt ihr schon Worte gehört wie die dunkle Nacht der Seele, wie das zum Beispiel von Johannes vom Kreuz beschrieben wird. Ignatius von Loyola hat geschrieben, die Wand, das ist wie ein Schiff, was unterwegs ist, was zügig auf einem Fluss oder auf einem Meer unterwegs ist. Und das ist alles in Ordnung, die Richtung stimmt, es passt alles. Aber dann plötzlich stellt man fest, dass die Richtung nicht mehr stimmt. Und jetzt muss das Schiff, obwohl es in schneller Fahrt unterwegs ist, irgendwie wieder eine andere Richtung bekommen. Und wenn du weißt, wie schwer es ist, schon ein kleines Ruderboot oder ein SUP zu wenden und in eine andere Richtung zu gehen, dann merkst du, wie groß es, wie schwer es ist und wie groß die Kraftanstrengung ist, ein ganzes Schiff, ein großes Schiff zu drehen und ihm eine andere Richtung zu geben. Aber das Gute dabei ist, man gewinnt durch diese Wand eine neue Freiheit. Und das Bild der Wand, das ist super zutreffend, weil es um die einzelnen Steine geht. Stein für Stein, wie eine Zwiebel, die man häutet. Schritt für Schritt geht man in die Tiefe, geht man daran, um neue Dinge zu entdecken. Wir sehen in der Bibel, dass Petrus sein Weltbild neu zusammensetzen musste. Er hätte es nie für möglich gehalten, dass ausgerechnet er Jesus verrät. Auf Ansage, Jesus sagt es ihm auch noch. Und Petrus war es gewohnt, dass er durch Willenskraft, vielleicht sogar durch Disziplin, aber zumindest durch seine Impulsivität konnte er Situationen retten. Das war so sein Muster, was er geschafft hat. Durch seinen Mut, den er vorher schon bewiesen hat. Und dann ausgerechnet in dem Moment, wo es drauf ankommt, wo Jesus schon, ich sag mal, vor Gericht steht und er einfach nur noch sagen muss, ja, ich kenne den auch. In dem Moment knickt er zusammen und der Boden unter seinen Füßen verschwindet einfach. Und das, was er nie für möglich gehalten hat, das passiert. Und er erlebt so einen richtigen inneren Zusammenbruch, den er erstmal unter die Füße bekommen muss. Und das ist für Petrus eine herausfordernde Situation. Und die Wand kam für ihn, als er mit der Wahrheit konfrontiert wurde. Nämlich mit der Wahrheit über ihn selbst. Und oftmals ist es auch bei uns so. Wir werden mit der Wahrheit über uns selbst konfrontiert, wer wir eigentlich sind. Bei so vielen Menschen klafft ein Bild zwischen dem, was sie wirklich sind, in Klammern, was viele andere auch sehen, und dem, was sie meinen zu sind, was sie wollen zu sind, was ihre Aspiration ist, wo sie gerne hinwollen. Und oftmals klafft das auseinander. Sie denken, sie sind viel mehr hier, wo sie hinwollen, und sind aber eigentlich gar nicht. Sie machen sich in gewisser Weise was vor und das bleibt oberflächlich. Und erst wenn du realisierst, hey, so und so bin ich eigentlich und so wollte ich eigentlich nie sein. Ich habe Menschenfurcht. Ich habe das und das. ich bin eigentlich gar nicht so unterhaltsam, wie ich gerne sein möchte. Ich möchte mich eigentlich gern lieber zurückziehen, als mich mit anderen abzugeben. Ich mag eigentlich die und die Person gar nicht, aber habe immer so getan, als ob oder wie auch immer. Erst wenn du mit dieser Wahrheit über dich konfrontiert wirst, wer du bist, wer du wirklich bist, was manchmal schmerzhaft ist, erst dann kommt so die Wand zum Tragen. Dann, wenn Kraft nichts mehr hilft, wenn Disziplin nicht mehr geht und wenn Willen nicht mehr geht, dann hast du das Gefühl, ich bin an der Wand angekommen. Und da wir alle so unterschiedlich sind und auch unterschiedlich mit solchen Themen umgehen, habe ich für die verschiedenen Phasen an dieser Wand, wir sind in dieser Phase, der sich der Wand nähern, verschiedene Gedichte gefunden, einfach um noch einen anderen Fokus damit reinzubringen. Und zwar das Gedicht für sich der Wand nähern. Ich sage, warte. Gott sagt, lass los. Ich sage, ich habe Angst. Gott sagt, ich weiß. Ich sage, mein Weg. Gott sagt, gut. Ich sage, es funktioniert nicht. Er lächelt, jetzt meiner. Ich sage, jetzt dein Weg. Gott sagt, durch Schmerz. Ich sage, nein, schmerzfrei. Er sagt, vergeblich. Ich sage, okay, führe mich. Gott sagt, durch die Nacht. Ich sage, ich habe Angst. Er sagt, das ist in Ordnung. Ich sage, ich lasse los. Er sagt, du hast es geschafft. Ich lächle, ich habe keine Angst. Gott lächelt auch. So kann das innere Erleben sein, wenn wir Gott in der Stelle begegnen. So ein innerer Dialog, einfach mal fiktiv zusammengestellt. Wie Begegnung an der Wand für manche sich anfühlen kann. Manchmal werden wir uns dessen bewusst, was wir können und dessen, was wir überhaupt nicht können und was wir vielleicht gar nicht sein wollen. Und wir versuchen, Wege zu finden, dort rauszukommen, und wir finden aber keine. Oder der Preis ist uns einfach zu hoch, weil wir wissen, es klappt nicht so richtig. Und wenn wir in diesem Wanderlebnis sind, dann ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Was passiert jetzt mit mir? Denn ein Stück weit heißt Wand, die Hände zu öffnen und die Kontrolle loszulassen, Gott ein Stück weit von dem abzugeben oder Gott die Kontrolle zu übergeben. Hier vielleicht so ein paar Fragen, die dir helfen können, zu gucken, wo stehe ich denn gerade? Erkennst du im Rückblick auf die letzten Jahre wiederkehrende Muster oder festgefahrene Stellen oder Situationen, die du genauer unter die Lupe nehmen möchtest? Was ist die bedrückendste Konstante in deinem Leben? Person, Verhalten, Abhängigkeit, eine Situation? Etwas, das du nicht im Griff hast, trotz aller Versuche? Bei 3, gibt es vielleicht körperliche Symptome, die immer wieder auftauchen, immer wieder für Frust und Ärger sorgen? Und vielleicht noch die Frage, wo drängt Gott sich direkt oder durch deine Beziehungen dazu, dein Leben genauer unter die Lupe zu nehmen? Das sind so Momente, wo man darauf hingewiesen wird, hey, ich bin da auf dem Weg, ich näher mich der Wand. Und dann kommt dieser zweite Part, diese Mauer, diese Wand zu umarmen. Und wenn das bis jetzt schon der Schritt mühsam gewesen ist, dann werden die Schritte, die Wand zu umarmen, die werden emotional noch herausfordernder. Und Gott ist jemand, der dich an der Stelle begleitet und wo du hinterher sagen wirst, hey, Gott ist treu gewesen. Die ganze Zeit war Gott dabei. Aber Gott mutet dir an der Stelle richtig viel zu. Die Wahrheit ist, dass der Kampf, der dich an diese Mauer gebracht hat, nicht mit dem Wesen der Mauer übereinstimmt. Das ist etwas anderes. Sondern das Wesen der Mauer ist, wie du auf den Kampf reagierst, wie du mit dem umgehst, woran zeigt sich, wer du bist, jetzt an dieser Stelle. Die Mauer ist also ein Ort, wo man sich der heilenden Kraft Gottes hingibt. Und manchmal scheint die auch erst zu hoch, und das ist auch normal so. Und deshalb ziehen sich viele nach dieser ersten Begegnung wieder auf bekanntes Terrain zurück und sagen, okay, ich gehe jetzt lieber wieder in den Machbarkeitsmodus. Ich gehe jetzt lieber wieder in den Happy-Clappy-Modus, weil ich mich da sicherer fühle und weil mir das zu tief ist, weil mir das zu weh tut. Und an dieser Wand, ich habe versucht zu gucken, wie kann man in diesem Moment reagieren. Und es gibt vier Punkte, die dort wichtig sind. Das eine ist das Bewusstsein, ich bin da. Das andere ist Vergebung und Loslassen. Das dritte ist dann Akzeptanz und Loslassen, akzeptieren und loslassen. Und dann der vierte Schritt, Liebe und Lieben. Das erste, das Bewusstsein ist, ich bin jetzt da, heißt, bekannte Muster, die wiederholen sich immer wieder. Sie sind diesmal nur tiefer. Ich kann nicht einfach nur darüber hinweggehen. Es braucht Heilung oder die Situation oder das Muster geht so auf Tauchstation, das habt ihr vielleicht erlebt, ist scheinbar weg, aber irgendwann vielleicht zu einem blöden Zeitpunkt kommt das Ganze wieder raus in Form von Krankheit, Schmerz oder Bitterkeit. Und das hat mit dem Auslöser in dem Moment relativ wenig zu tun. Und du wunderst dich, wo kommt das her? Da ist etwas unterdrückt worden. Und diesen Schatten, den muss man auf die Spur kommen. Zum Beispiel, ich habe die Tendenz, Dinge in Ordnung bringen zu wollen. Wenn ich irgendwo etwas Kaputtes sehe oder etwas, was irgendwo nicht hingehört, habe ich die Tendenz, das in Ordnung bringen zu wollen. Oder etwas, was besser werden kann, was repariert werden kann, zu reparieren. Vielleicht bin ich deshalb Pastor geworden, ich weiß nicht genau. Aber irgendwie ist diese Tendenz in mir drin. Und die bringt dich aber in mancherlei Zwickmühle, weil du nicht alles im Griff hast, weil du nicht für alles den Masterplan hast. Und manchmal muss man sich selbst bewusst werden, Moment, das funktioniert nicht. Ich brauche an einer Stelle Heilung. Ich brauche hier Begleitung. Ich brauche etwas, was nur Gott geben kann. Und dann beginnt so ein Kampf, den wir zum Beispiel bei Jakob sehen. Jakob kämpft mit Gott. Worum kämpft er denn eigentlich? Warum kämpft er mit Gott? Ich habe das nie kapiert, bis ich gecheckt habe, er will von Gott gesegnet sein, weil der Segen, mit dem er vermeintlich unterwegs ist, den hat er sich geklaut. Den hat er sich bei seinem Vater erschlichen. Und eigentlich weiß er tief im Inneren, ich habe meinen Vater und meine Familie verarscht. Alles, worauf ich mein Leben baue, der Erfolg, der ist auf einer Luftnummer gebaut. Das ist nicht der Segen, mit dem ich unterwegs bin, sondern das ist etwas, was ich mir selbst zusammengeklaut habe. Das funktioniert eigentlich gar nicht. Und deshalb lässt er sich endlich darauf ein und kämpft mit Gott um den Segen, weil er weiß, das, was ich habe, ist eigentlich nichts wert. Und er will das Eigentliche, er will von Gott gesegnet werden, weil er weiß, ich begegne irgendwann meinem Bruder wieder, ich begegne meiner Familie wieder, ich muss wieder mit denen klarkommen und ich will von Gott gesegnet sein und nicht von Menschen abhängig sein. Das ist dieses Bewusstsein, ich begegne der Wand und ich begegne meiner Realität und anerkenne, wer ich wirklich bin. Jakob musste das anerkennen, wer er wirklich ist. Und dann geht es weiter an der Stelle in eine Vergebung und ein Loslassen rein. Und das ist eine Vergebung anderen gegenüber und sich selbst gegenüber. Und das hat keine Formel. Vergebung ist schwierig. Sie braucht Zeit. Sie geschieht durch Gebet, durch Schmerz, durch Prozessieren. Und oftmals ist Vergebung keine 1:1 Begegnung. So nach dem Motto, du hast mich verletzt und jetzt bekomme ich für mich so die Rechtfertigung für den erlebten Schmerz. Und trotzdem sind wir aufgerufen, zu vergeben. Und damit das geschehen kann, müssen wir manchmal Menschen loslassen, Menschen in ihr Leben loslassen, müssen unser gebrochenes Bild von Gott loslassen. Wenn ihr mal ein richtig gutes Buch über Vergebung lesen wollt, das ist von Desmond Tutu aus Südafrika, der in der Bewegung Ende der Apartheid mitgewirkt hat, Bischof dort gewesen ist. Sein Buch, das heißt sogar das Buch der Vergebung, das ist richtig schwerer Tobak, wenn es um Vergebung geht. Oftmals muss ich mir selbst vergeben, meiner Rolle, die ich in einer Situation gehabt habe. Und auch wenn ich nichts falsch gemacht habe, muss ich mir vergeben dafür, dass ich mich selbst vielleicht nicht ernst genommen habe oder wer ich einfach bin. Und sich selbst vergeben heißt, zuzugeben, dass auch ich einen Anteil daran hatte, wer ich heute bin. Mit den Mustern, mit denen ich zu kämpfen habe. Um ein neues, tieferes Leben, was Gott für mich hat, überhaupt zulassen zu können. Und das ist manchmal wie eine Zwiebel, die man häutet. Und dann merkt man, da kommt die nächste Schicht zum Vorschein. Und die nächste Schicht zum Vorschein. Und hier geht es nicht um Schnelligkeit. An der Wand ist Schnelligkeit fehl am Platz. Phase 3, wo du im Vollgas unterwegs bist, an der Wand ist das nicht unbedingt empfehlenswert. Und mir wurde klar, dass es egal ist, wie sehr, es ist egal, wie sehr du überzeugt bist, im Recht zu sein. Wenn du an diesem Bedürfnis festhältst, im Recht zu sein, bleibst du in deiner Wut gefangen und du kommst an der Stelle nicht raus. Deshalb braucht es so Momente des Loslassens. Loslassen, wer ich selber bin, des Akzeptierens. Ich weiß nicht, ob du solche Loslassrituale schon mal praktiziert hast. Ich kenne verschiedene. Ein Loslassritual ist, dass man Sachen aufschreibt und sie zum Beispiel in den Reiswolf gibt. Oder Dinge auf Klopapier aufschreiben, das Klo runterspülen. Dinge aufschreiben, ans Kreuz nageln. Das machen wir zum Beispiel beim Charakterwochenende. Dinge aufschreiben, die du loslassen möchtest, ans Kreuz nageln im Zeichen, Jesus ist dafür gestorben. Oder auch ein Loslassritual habe ich im Sabbatical praktiziert. Ich habe einen ganzen Schwung Papier, den ich aufgeschrieben habe. Ich habe mich mit vielen Sachen in der Krise nochmal neu beschäftigt, nochmal alles ganz viel gelesen und aufgeschrieben, aufgemalt, wie mich Dinge beschäftigt haben. Und ich weiß, das ist in Italien im Papiermüll gelandet. Irgendwo südlich der Toskana liegt das Zeug da auf irgendeiner Halde oder ist verbrannt worden, was auch immer. Das sind Loslassrituale. Und es braucht dort an der Stelle ein gewisses Mitgefühl mit sich selbst, nicht hart mit sich selbst umzugehen. Und danach kommt dieses Akzeptieren, die Wahrheit über mich selbst zu akzeptieren. Mit meinem Schmerz umzugehen, ohne ihn zu richten, ohne andere zu richten. Aber auch ohne darüber hinwegzusehen, was ich getan habe oder was andere getan haben. Es geht nicht um Rechtfertigen, es geht an der Stelle auch nicht um darüber hinwegwischen, sondern ums Ernstnehmen. Und das mag das schwierigste Teil auf dieser Reise sein. Dinge einfach so sein zu lassen, wie sie sind, das ist dieses Loslassen. Dinge so sein lassen, wie sie sind, und alles, was geschehen müsste, Gott zu überlassen, dass Gott derjenige ist, der sich darum kümmert. Und wir geben damit zu, dass wir nicht so weitermachen können, um wieder gesund oder um heil zu werden. Und das ist Hingabe, das ist Kapitulation. Vielleicht kennt ihr dieses Lied, I Surrender All. Das ist genau dieses Lied für so eine Situation. Und akzeptieren ist dieselbe Sprache an der Stelle, nur eine andere Nuance. Ich akzeptiere, dass ich es nicht alleine schaffe, dass ich Gottes Hilfe brauche. Ich akzeptiere Abhängigkeiten, ich akzeptiere auch Demütigungen. Ich akzeptiere und ich reagiere nicht. Oftmals reagiere ich, bin verletzt und reagiere aus meiner Verletzung raus, je nachdem, welches Muster dir entspricht, mit Rückzug oder Angriff oder was auch immer. Aber hier geht es darum, zu akzeptieren, nicht zu reagieren. Und mir erlauben auch, mich unwohl damit zu fühlen. Manchmal hat das körperliche Reaktionen und ich muss in so einer Situation ganz bewusst viel Schmerz nochmal neu begegnen, um den Schmerz zu akzeptieren. Ich habe ganz bewusst nochmal ganz neu auf eine Situation raufgeblickt, habe geguckt, was ist denn gewesen, wie waren Gesprächsverläufe, wie sind Sachen gesagt worden und so weiter und habe mich ganz bewusst dem Schmerz nochmal gestellt, um zu sehen, wo habe ich Schmerzpunkte. Nur dann kann Heilung erfolgen, wenn ich selbst gemerkt habe, hier tut was weh, dort brauche ich Heilung. Und dann beginnt langsam, aber sicher so Licht durch die Wand hindurch zu scheinen. Da mag noch nicht ein großes Fenster, so ein Panoramafenster da sein. Ich kann neu sehen, aber da ist so ein kleiner Spalt, wo Licht hindurch scheint. Und dieser Spalt ist sofort mit Hoffnung verbunden. Wir sind nicht verlassen. Gott ist da. Und dann setzt sich etwas Neues zusammen. Da kommt dann Liebe und Lieben ins Spiel. Es kommt neue Stabilität, es kommen sichere Grenzen in das Leben rein. Und ich kann Menschen lieben, ohne ihr Handeln in allem in Kauf zu nehmen oder gut zu heißen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied und ein Reifeschritt, den nicht sehr viele schaffen. Und ich merke Gottes Liebe hindurch. Das Lied, was wir vorhin gesungen haben, dass Gott treu ist, mein ganzes Leben bist du treu, Herr. Das singt sich in Phase 1 bis 3 wunderbar. In Phase 4, dann denkst du, wo denn? Phase 5, also an der Wand. Am Anfang ist es so, was ist denn das für ein Lied, ey? Aber nach und nach merkst du, stimmt, selbst an der Wand ist Gott treu gewesen. In dem Moment, wo er sagt, durch Dunkelheit, durch Schmerz, merkst du, dass es keine Quälerei ist, sondern dass Gott dich liebt und dass er dich an die Hand nimmt und zieht. Und dann kommt dieser Part, du hast ein größeres Vermögen, Menschen zu lieben, Gott zu lieben und dich selbst zu lieben. Das ist der Erfolg von die Wand umarmen, dieses Schmerz umarmen, das Schwere, die Unmöglichkeit zu umarmen. Das ist der Erfolg davon. Und das hilft dir, dieses Lieben hilft dir einerseits aus einer Märtyrerhaltung rauszukommen, andererseits aber auch aus einer Opferhaltung rauszukommen, nämlich wenn du wieder lieben kannst. Und damit deutet sich schon an, wo diese Reise schlussendlich weitergeht. Ganz zum Schluss werde ich nochmal Reflexionsfragen für diesen Part hier zeigen, aber ich möchte jetzt auf den nächsten Schritt eingehen, nämlich diese Wand loszulassen. Vielleicht noch dieses Gedicht. Eines Tages setze ich mich hin, um mit Gott zu sprechen und zu fragen, wo kann ich dich suchen, wie finde ich dich? Du suchst mich bereits, sagte Gott. Wie das? Fragte ich. Nun, du suchst mich, indem du einkaufen gehst, wenn du niedergeschlagen bist. Indem du einen Drink mehr nimmst, wenn du gestresst bist. Du lange arbeitest in der Hoffnung, deinen Wert zu finden. Und du isst, um diese innere Leere in dir zu füllen. Aber deine kreativste Art, mich zu suchen, ist, von jemand anderem zu erwarten, dass er dich glücklich macht. All das sind nur Zeichen dafür, dass du mich suchst. Und wenn du weißt, dass das wahr ist, wirst du mich finden. Das sind ein paar Hinweise darauf, Gott zu suchen, Gott zu begegnen. Und dann kommt dieser, sorry, wenn ich jetzt so zügig weitergehe, das braucht eigentlich mehr Aufmerksamkeit noch. Aber der letzte Part ist, diese Wand zu verlassen. Die Wand ganz bewusst nicht als den Normalzustand zu erklären. Und manchmal merken wir das gar nicht, dass wir dort schon einen Schritt weiter sind, außer wenn wir plötzlich feststellen, dass es ruhiger geworden ist, um uns herum, aber auch in uns. Wenn wir uns plötzlich auf der anderen Seite von großen Entscheidungen wiederfinden und denken, ah, okay, da war ja was, Fortschritt erkennbar. Oder meist merkt man es, wenn man den Eindruck hat, darüber zu sprechen und Dinge auszusprechen und das Prozessieren abgeschlossen ist. Und dann lädt Gott uns ein, uns wieder nach außen zu wenden. Wo vorher diese Phase begonnen hat mit der Reise nach innen, mit einem Rückzug, mit einem weniger Präsentsein, kommt jetzt diese Phase des sich anderen wieder zuzuwenden. Und der Weg ist sehr universell, auch in die Mauer und über die Mauer und durch die Mauer hindurch. Aber was daraus bleibt, ist, dass man hinterher die Nähe Gottes sucht. Zu wissen, alle Zeit in meinem ganzen Leben, Herr, bist du treu, kann auch dazu führen, dass man sagt, okay, das gilt für die Zeiten, wo ich dich suche, wo ich dich nicht suche, also so brauche ich dich gar nicht zu suchen. Das Bedürfnis ist jetzt ein anderes, nämlich ich will in der Nähe Gottes bleiben. Man begegnet dem eigenen Verhalten vorsichtig, aber auch mit Humor. Also man weiß, man kann sich über sich selbst lachen und das ist ein Zeichen von einer Reife. Wie auch Paulus schamlos darüber geschrieben hat, dass er sozusagen der Erste gewesen ist und der Schlimmste gewesen ist. Er konnte damit klarkommen. Er hat seine Vergangenheit in gewisser Weise gut bearbeitet mit Gott. Da ist Heilung geschehen. Und man hat nicht den Eindruck, dass er jetzt durch ganz viel Leistung beweisen muss, dass er eigentlich doch ein Apostel ist. Aber gleichzeitig weiß er, wo er steht. Und diese Bewegung nach außen, die ist geprägt von Mitgefühl und einer Gegenwart für andere. Mit Demut und Großzügigkeit kann ich jetzt anderen begegnen. Und das Leben, das wird wieder mehr, es wird bunter, es wird einfacher, es wird kreativer. Schönheit spielt eine neue Rolle, Freude und Liebe. Und das ist so die Einladung für das, was nach der Wand kommt. Und ich möchte euch einladen, jetzt mit ein paar Reflexionsfragen noch aufzuschreiben. Habt ihr das Gefühl, dass ihr an so einem Moment steht? Wie fühlt sich das an, das einfach niederzuschreiben, für euch selbst festzuhalten? Und so nach einer halben Minute oder so werden wir mit einem gemeinsamen Lied weitermachen.